OS Radio 104,8. Mein Radio für die Region Osnabrück.
In den kommenden knapp 2 Stunden hören Sie Ausschnitte aus der Sitzung des Osnabrücker Stadtrats vom 27. September 2022. In der ersten Stunde geht es um den Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2023.
Ich stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit fest. Und wir kommen dann gleich zum Punkt 2.1, Wechsel eines Ratsmandats, Feststellungsbeschluss zum Ratsverlust. Hierzu haben Sie eine Vorlage. Herr Kopatz hat einen beruflichen Wechsel vorgenommen und hat daher nicht mehr die Möglichkeit, hier an den Sitzungen teilzunehmen. Und wir haben dazu eine Nachrückerin, die ist auch heute anwesend, Frau Bieritz. Wir müssen zunächst formal feststellen, dass Herr Kopatz den Sitz verliert. Vorlage 2.1, verweise ich darauf, wer dem zustimmt, bitte ums Handzeichen. Danke, Gegenprobe, Enthaltung, dann ist das damit beschlossen. Dann kommen wir zu 2.2, Wechsel des Ratsmandats, Verpflichtung des neuen Ratsmitglieds, das übernimmt die Oberbürgermeisterin.
Ja, Sie sind, Frau Bewitz, darauf schon hingewiesen worden, auf Ihre Pflichten, dass wir das per Handschlag besiegeln. Während Sie nach vorne kommen, füge ich vielleicht ein, dass wir uns natürlich bei Herrn Kopatz, bei Dr. Kopatz, herzlich bedanken. Er ist nicht da, deswegen erhält er das Buch präsent über die Fraktion. Sie wissen alle, er ist seit 2016 Ratsmitglied, im Wesentlichen im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss tätig gewesen, bei der OPG zuletzt als Aufsichtsratsvorsitzender und vor allem Aufsichtsrat der Stadtwerke. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Dr. Kopatz an dieser Stelle noch und wir wünschen ihm natürlich, denke ich, Rat und Verwaltung alles Gute für sein weiteres berufliches Wirken in Marburg. Aber Ihnen erst mein herzliches Willkommen. An dieser Stelle, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Dankeschön.
Ja, dann auch von meiner Seite nochmals alles Gute und auf gute Zusammenarbeit. Dann kommen wir zu 4.1. Wir haben jetzt nicht nur den Ratswechsel, sondern insgesamt, wir haben ja auch, das haben Sie den Mitteilungen entnommen, wir haben die Bildung einer neuen Gruppe. Die Fraktion Die Linke hat sich zusammengetan mit Herrn Wefel von Die Partei. Alle Jahre wieder einen der wesentlichsten Punkte in unserer Ratstätigkeit, weil der wesentliche Punkt ist der Beschluss über den Haushalt, aber das ist erstmal die Grundlage, die wir jetzt vorgestellt kriegen, den Verwaltungsentwurf. Die Oberbürgermeisterin beginnt, danach kommt der Finanzdezernent und die Vorstandsmitglieder oder der Finanzvorstand. Die Vorstandsmitglieder werden jeweils kurz zu ihren Bereichen auch ein Statement abgeben. Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, vielen Dank. Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, üblicherweise ist die Einbringung des Haushaltes eher mit wenig Aufregung und Diskussion verbunden. Es ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Die Verwaltung demonstriert, dass sie, wenn auch auf den letzten Drücker, aber ihre Hausaufgaben gemacht hat. Der Kämmerer stellt mit mahnenden Worten die wichtigsten Eckdaten vor, um dann Ihnen den Zahlensatz zur Verfügung zu stellen, den Fraktionen zur Meinungsbildung zu überlassen. So gehört es sich und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren gemeinsam bewiesen haben, dass wir unsere Hausaufgaben hier ganz gut gemacht haben, dass wir insgesamt zufrieden sein können mit dem, was wir dann in der Beratung daraus gemacht haben, weil der Haushalt doch in den vergangenen Jahren immer von einer sehr breiten Mehrheit getragen worden ist. Obwohl ich hoffe, dass auch in diesem Jahr der Haushalt von möglichst vielen Köpfen durchdacht, diskutiert, verstanden und schließlich getragen wird, so ist doch in diesem Jahr, will sagen, alles anders. Der Krieg in der Ukraine, die zu uns kommenden Flüchtlinge, die explodierenden Energie- und Baukosten, die unsichere soziale und wirtschaftliche Lage schlagen voll auf die Kommunen durch. Besonders unerfreulich dabei ist, dass wir immer noch nicht genug wissen, um wirklich zu wissen, was eigentlich wirklich auf uns zukommt und was wir damit tun müssen. Nur eins ist auf jeden Fall klar, die weltpolitischen Turbulenzen lassen uns nicht unberührt und geben uns auch als Kommune Anlass zu großer Sorge. Die Rahmenbedingungen, zu denen offensichtlich auch die Klimakrise gehört, passen nicht mehr zu unserem eingeübten Verhalten, zu unseren bisherigen Plänen und Projekten. So gehen wir heute mit einer Schätzung für die Gewerbesteuer in die Haushaltsberatung, deren Belastbarkeit wir nicht wirklich beurteilen können. Wir müssen hier auch an dieser Stelle mit einem Einbruch der Steuereinnahmen rechnen, können sie mindestens nicht ausschließen. Wir wissen nämlich einfach nicht, welche Folgen Energie- und Baukosten, gerissene Lieferketten und auch verändertes Konsumentenverhalten auf Wirtschaft und schlussendlich damit auf die Arbeitsplätze auch in unserer Stadt haben werden. Wir wissen allerdings, und Sie konnten es in den vergangenen Tagen auch in der Zeitung lesen, dass wir uns auf deutlich höhere Ausgaben, vor allem im sozialen Bereich, einstellen müssen. Die Menschen und die Familien, die bisher soeben klargekommen sind, werden nun durch hart steigende Gas- und Strompreise getroffen. Sozialvorstand Heike Pape wird dazu gleich noch Näheres ausführen. Die Fragen, die aktuell schon in der Sozialverwaltung ankommen, deuten schon jetzt darauf hin, dass deutlich mehr Menschen und hier gerade insbesondere Familien Hilfe brauchen werden. Wir gehen davon aus, dass die Wohngeldreform dreimal so viel Berechtigte ab dem kommenden Jahr an Anträgen, die Anträge stellen werden, auf uns zukommen. Und wenn wir ihnen helfen wollen, brauchen wir wiederum mehr Personal, um die Aufgaben, die mit dieser Reform zusammenhängen, tatsächlich auch bewältigen zu können. Wir können nicht einfach in Haushalten den Gashahn zudrehen oder den Strom abstellen. Menschen, die nicht mehr zahlen können, müssen wir unterstützen. Die städtische Solidargemeinschaft kann von uns erwarten, dass wir hier helfen, statt die Betroffenen allein zu lassen. Und dazu gehört eben auch, dass wir zeit- und sachgerecht die entsprechenden Anträge bearbeiten können. Dass wir das nicht alleine schaffen, dass wir hierzu Unterstützung von Land und Bund brauchen, davon gehen wir sicherlich gemeinsam und übereinstimmend aus. Aber den städtischen Haushalt wird diese Entwicklung eben auch belassen. Wir bereiten uns aber auf die neue rechtliche Situation vor, indem wir nicht nur neue Stellen beantragen, sondern gleichzeitig bereits jetzt dafür Sorge tragen, dass wir die Prozesse in der Sozialverwaltung, konkret in der Wohngeldstelle, verschlanken und optimieren, sowie durch voll digitale Workflows idealerweise ersetzen. Und damit beginnen wir bereits jetzt, auch wenn wir noch gar nicht genau wissen, was dann tatsächlich ab dem 01.01.2023 Gesetz sein wird. Es liegt bisher nur ein erster Referentenentwurf vor. Das wird alles zeitlich sehr eng und sehr knapp, aber wir wollen unsere Hausaufgaben im Vorfeld, so gut es geht, vorher machen. Ohne zusätzliches Personal werden wir die zahlreichen neuen Aufgaben nicht stemmen können. Auch die Digitalisierung gehört selbstverständlich dazu. Wir sind zwar dabei, mit Hilfe der Technik diese Abläufe zu verschlanken und zu beschleunigen. Ziel ist es, dass immer mehr Dienstleistungen digitalisiert werden können, sodass die Bürgerinnen und Bürger schlicht gesagt nicht mehr aufs Amt kommen müssen, um ihre Leistungen in Anspruch zu nehmen. Die Hoffnung aber, dass sich dieser Prozess entlastend auf unseren Haushalt auswirken würde, hat sich bislang nicht eingestellt. Sie wird erst langfristig in Erfüllung gehen. Mittelfristig müssen wir uns zudem darauf vorbereiten, dass in den kommenden Jahren fast 40% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Das ist in den kommenden Jahren bitte so zu verstehen, es wird in den nächsten 10 Jahren dazu kommen, dass fast 40% der Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen und wir diese Arbeit auffangen müssen. Auf diese Entwicklung müssen wir schon jetzt reagieren, wenn wir denn den Bürgerinnen und Bürgern nicht eine Reduzierung der Dienstleistung zumuten wollen. Und lassen Sie mich an dieser Stelle auch sagen, das können wir auch gar nicht geschehen lassen, denn viele dieser Dienstleistungen gibt es eben nur bei der Stadtverwaltung, weil sie schlichtweg zum Bereich der Daseinsvorsorge gehören. Wir müssen zudem auch auf den Fachkräftemangel reagieren, unter dem die Stadtverwaltung als großer Arbeitgeber genauso leidet wie die private Wirtschaft. Bleiben wir nicht attraktiv oder anders gesagt, werden wir nicht noch attraktiver, als wir es ohnehin schon sind, werden wir in der gegenwärtigen Konkurrenzsituation gegenüber anderen verlieren. Wir sind mit der Digitalisierungsstrategie, die wir Ihnen neulich vorgestellt haben und die wir hier im Haushalt auch verankern, auf einem guten Weg. Aber eine Verkleinerung der Mitarbeiterzahl können wir insbesondere in den publikumsintensiven Bereichen, in der Ausländerbehörde, im Bürgeramt, im Standesamt oder auch in der Kfz-Zulassung und in der Führersteinstelle uns schlichtweg nicht leisten. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, den Stellenplan zu lesen, der verdeutlicht, dass wir nicht nur in den Kitas und Horten, sondern auch in der Sozialverwaltung und in den anderen Bereichen der Daseinsvorsorge dringend zusätzliches Personal brauchen, ohne dass wir die kommenden Herausforderungen der anstehenden Zeiten nicht bewältigen werden können. Und so ist es heute mit der Haushaltseinbringung auch der Zeitpunkt gekommen, sich ein Stück weit ehrlich zu machen. Wir müssen erkennen und gleichermaßen akzeptieren, dass die Entwicklung der vergangenen Monate manche Pläne überholt hat, sodass wir gezwungen sind, diese Planung deutlich zu korrigieren. Wir müssen sie der veränderten Wirklichkeit anpassen. Vor diesem Hintergrund dieser extrem angespannten Situation bitte ich Sie, sich auch darum zu bedenken, dass auch Ihre Anfragen und Anträge, die Sie an die Verwaltung richten, Arbeit auslösen. Überprüfen Sie vielleicht gelegentlich selbst, was aus den meisten Antworten Ihrer Anforderungen tatsächlich wird. Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter haben oft stundenlang recherchiert und ausgearbeitet, um Ihnen dann die Antworten zu Protokoll zu geben. Allein heute liegen dem Rat 8 Anträge vor, 7 Anfragen und dem VA in der vorangegangenen Sitzung ein Sachstandsbericht zu früheren Ratsanträgen, eine Vorlage im Umfang von 29 Seiten. Das drückt, glaube ich, sehr anschaulich aus, was nach diesen Ratssitzungen an Aufwand folgt. Der Haushalt, den wir Ihnen heute als Vorstand erstmals bewusst gemeinsam einbringen und erläutern, ist also auch ein Ausdruck einer schmerzhaften Korrektur, mit der wir auf die Veränderungen reagieren wollen, aber eben auch müssen. Wir haben in den vergangenen Jahren an der Realität vorbeigeplant, indem wir die Investitionen viel zu hoch angesetzt haben. Anstatt der geplanten 319 Millionen Investitionen in den letzten 3 Jahren haben wir 127 Millionen Euro eben nicht investiert, weil wir es schlichtweg nicht geschafft haben. Maßnahmen genug hätten wir vor der Brust gehabt, aber wir haben es einfach nicht geschafft, das entsprechend zu beplanen und die Maßnahmen auch umzusetzen. Aus diesem Grund haben wir für das Jahr 2023 im Haushalt die Investitionen von rund 140 Millionen Euro auf 110 Millionen Euro reduziert. Zusammenfassend sind die wesentlichen Faktoren, die in den nächsten Jahren den Haushalt bei allen Unsicherheiten in den einzelnen Themen bestimmen werden, größte Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen, ich habe auf die Gewerbesteuersituation hingewiesen, explodierende Baukosten und Energiekosten, der Fachkräftemangel, die steigenden Personalkosten und sicherlich das Thema der Digitalisierung. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Vorstandskollegen werden gleich an einigen exponierten Beispielen verdeutlichen, wie einschneidend diese Themen auch das Leben unserer Stadt beeinflussen. Lassen Sie mich aber doch vorher noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir die Phase der günstigen Energiepreise endgültig verlassen haben. Diese Entwicklung wird den erneuerbaren Energien zwar einen gewaltigen Schub verleihen, aber dieser kommt leider zu spät bzw. zumindest zeitversetzt. Und so sind die Erneuerbaren längst noch nicht so weit ausgebaut, dass wir auf die fossilen Energieträger verzichten könnten. Unter Berücksichtigung der aktuell unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage und auf Basis des aktuellen Preisniveaus ist davon auszugehen, dass in diesem Jahr insgesamt alleine Mehrkosten bei Wärme und Strom in einer Größenordnung von über 2 Millionen Euro auf uns zukommen. Dabei sind noch nicht berücksichtigt die Kosten, die in den Kitas zusätzlich entstehen, die bei freien Trägern entstehen, die in der Kulturszene zusätzlich entstehen, die bei den Sportvereinen entstehen und bei vielen anderen Institutionen in unserer Stadt. Auch da werden wir uns darauf einstellen müssen, dass weitere Anforderungen auf uns zukommen werden. Ebenso große Sorge macht uns die aktuelle Baupreisentwicklung. So haben sich beispielsweise die Baupreise für Wohngebäude im Mai 2022 gegenüber dem Vorjahr um 17,6% erhöht. Das trifft uns nicht nur bei der VIO. Gegenüber dem Februar 2022 sind die Preise um 6,6% erneut gestiegen. Und die weitere Tendenz, das wissen Sie alle, weist eben nicht nach unten, sondern deutlich nach oben. Neben der Kostensteigerung stellen auch die zum Teil exorbitant verlängerten Lieferzeiten durch gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel ein Problem in der Bauabwicklung dar. Die konkreten Auswirkungen der aktuellen Lage für die städtischen Baumaßnahmen sind aktuell nur schwer zu beziffern. Es häufen sich immer mehr auch öffentliche Ausschreibungen, da die Fälle, in denen wir keine oder nur extrem überhöhte Angebote bekommen. Eine belastbare Prognose des Kostenverlaufs wird aufgrund dieser Rahmenbedingungen immer schwerer und ist im Grunde genommen im Moment für den aktuellen Haushalt kaum möglich. Liebe Ratskollegen, unter diesen Maßgaben legen wir Ihnen heute einen Haushaltsentwurf vor, den wir trotz aller Unsicherheiten nach bestem Wissen so aufgestellt haben. Bevor ich meinem Kollegen, Herrn ersten Stadtrat Beckermann, das Wort übergeben möchte, möchte ich deswegen allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die wirklich vieles auf den letzten Drücker noch angepasst haben, wo wir im Vorstand Korrekturen vorgenommen haben, noch so eingearbeitet haben, dass wir Ihnen heute das Gesamtwerk vorlegen können und es insoweit beratungsfähig ist. Dafür einen herzlichen Dank und ich würde jetzt Herrn Beckermann als nächstes das Wort geben.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Mitglieder des Rates, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, an vier Beispielen exemplarisch die Folgen der von der Oberbürgermeisterin genannten Entwicklung für die Stadt zu erläutern. Die Ratsfraktionen konnten zu Recht stolz auf den Kompromiss zum Baukonzept der Friedensschule im Herzen der Innenstadt sein, zu dem sie sich im Jahre 2020 durchgerungen haben. Sogar ein Kommentar der Neuen Osnabrücker Zeitung feierte seinerzeit den Kompromiss als Königsform der politischen Entscheidungsfindung. Die Zukunft dieser Schule zeigt sich schon heute beeindruckend mit der aktiven Gestaltung des Schullebens und deutet sich zudem baulich mit der Gegenwart mobiler Klassenräume immerhin schon an. Aber ob es ganz so werden kann, wie wir gemeinsam geplant haben, müssen wir noch zeitnah entscheiden. Das verdeutlichen folgende Zahlen für die Friedensschule. Hatten wir im Haushaltsansatz des Wirtschaftsplans 2022 mit einem Investitionsvolumen von rund 34 Millionen Euro für Schule und Sporthalle gerechnet, so erwarten wir nach aktuellen Werten jetzt rund 54 Millionen Euro mit Baukostensteigerungen in den kommenden Jahren insgesamt bis zur Fertigstellung, aber 69 Millionen Euro. Allein für den Schulbau ohne Sporthalle sind es mit den Steigerungen immerhin rund 57 Millionen Euro. Und der Zeitpunkt der Fertigstellung verändert sich auch. Hatten wir zunächst geplant, dass Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer im Jahre 2026 einziehen können, so müssen wir heute davon ausgehen, dass sie dieses Datum so nicht halten können. Ich denke, wir sind uns aber alle einig, der 2019 beschlossene Umbau unserer Schullandschaft hat eine hohe Priorität. Wir halten unsere Versprechen als Schulträger dazu, die räumlichen Bedingungen zu schaffen, nicht nur in der Friedensschule, sondern in allen betroffenen Schulen. Gleiches gilt für den Umbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen. Hier sind die baulichen Erfordernisse ebenfalls groß, aber diese werden wir erst mittel- und langfristig überall erfüllen. Gleichwohl wollen wir schon vor der gesetzlichen Frist des Schuljahres 2026/27 mit Übergangslösungen allen Osnabrücker Schulen den Ganztag ermöglichen. Unser Ziel ist, den Ganztag mit den zurzeit noch nicht umgewandelten Schulen spätestens bis zum Beginn des Schuljahres 2024/25 und somit 2 Jahre vor der Verpflichtung vollständig zu gewährleisten. Rund ein Viertel des städtischen Haushaltes fallen für die Aufgaben des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie an. Und die Bedarfe nehmen unentwegt zu. Besonders deutlich wird dies mit den notwendigen Hilfen unseres sozialen Dienstes. Kinder und Jugendliche haben angesichts von vielen Einschränkungen der letzten Jahre Probleme und Misshandlung und Vernachlässigung erfahren. Für notwendige Hilfen mussten wir 5 Millionen Euro mehr als zuvor angenommen einplanen und haben dazu nun ein Gesamtbudget von 39 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. Zugleich fehlen uns und den freien Trägern dringend benötigte Fachkräfte. Die Bewältigung dieses Fachkräftemangels stellt eine der größten Herausforderungen dar. Die Oberbürgermeisterin hatte es auch gerade für die Verwaltung erwähnt. Ein Thema, über das wir zuletzt öffentlich nicht so laut gesprochen, jedoch sehr wohl im Hintergrund intensiv gerungen haben, ist die Theatersanierung. Dieses Projekt berührt nun den Haushalt, den wir heute einbringen, nur am Rande. Und dennoch müssen wir auch bei diesem Projekt heute nachdenken. Mit den Plänen, die für die Vorbereitung unsere Grundlage sind, haben wir in den vergangenen Jahren einiges in Bewegung gebracht. Aber der Rahmen für die Baukosten passt natürlich inzwischen auch nicht mehr. Wir sind einmal unter der Prämisse einer baldigen Sanierung von 80 Millionen Euro ausgegangen. Da war ein Baubeginn 2024 angedacht, müssen aber angesichts der Entwicklung, die die Oberbürgermeisterin eben genannt hat, davon ausgehen, dass diese Summe ebenfalls nicht mehr auskömmlich sein wird. Fragen müssen wir uns auch, ob wir das Ziel, 2 Drittel der Gesamtfinanzierung durch Drittmittel einzuwerben, erreichen können. Nach zahlreichen Gesprächen auf allen politischen Ebenen gibt es dazu Licht und Schatten. In einer Pressekonferenz der niedersächsischen Städte mit kommunalen Theatern haben wir direkt vor der Ratssitzung heute erneut deutlich gemacht, dass wir auf die finanzielle Unterstützung des Landes zur Sanierung angewiesen sind und eine Gefährdung der Theaterlandschaft sehen, wenn diese ausbliebe. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir neben den gerade vorgetragenen Beispielen abschließend auch noch ein Wort zum kommenden Jahr, dem 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens. Wie wichtig und keinesfalls selbstverständlich der Frieden ist, zeigt uns der Krieg in der Ukraine mit all den schrecklichen Begleiterscheinungen, von denen wir geglaubt haben, sie seien in Europa nicht mehr möglich. Wir müssen mit unserem Veranstaltungsprogramm also darauf Rücksicht nehmen, was wir auch wollen, was uns aber auch mitunter vor Schwierigkeiten stellt. Wir sind trotz allem guter Hoffnung, ein weithin sichtbares Zeichen setzen zu können. Das sollte gelingen, obwohl ein Zehntel des ursprünglich vorgesehenen Budgets, also 300.000 Euro, nicht ausgegeben wird und der Haushaltskonsolidierung dient. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun meinen Kollegen Stadtrat Frank Otte bitten, weiterzufahren.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich glaube, es ist durch meine Vorredner schon deutlich geworden, welche besondere Situation wir haben in diesem Jahr zur Einbringung des Haushaltes. Ich danke Ihnen aber trotzdem, dass Sie mir Gelegenheit geben, anlässlich der Haushaltseinbringung einige Themen hier zur Sprache zu bringen. Dass die Unwucht der Situation, in der wir stecken, besonders deutlich machen soll. Der Rat hat vor der Sommerpause eine ambitionierte Entscheidung getroffen, nämlich dass die Stadtverwaltung 2030, der Stadtkonzern 2035 und die Gesamtstadt 2040 klimaneutral werden sollen. Alle Beteiligten wissen, dass diese Ziele, wollen wir sie erreichen, mit noch nicht bezifferbaren, aber sehr großen Investitionen und personellem Aufwand nur zu erreichen sind. Die Klimaveränderungen haben inzwischen unübersehbar für uns alle, auch unser Land und unsere Stadt, erreicht. Und die Trockenheit dieses Sommers hat uns vor Augen geführt, welche wirtschaftlichen Folgen Klimaveränderungen haben. Wir stellen also vor der großen Aufgabe, auch Osnabrück auf neue Wetterereignisse, auf Klimaveränderungen vorzubereiten. Ob Starkregen, Trockenheit oder Überschwemmungen, all diese Ereignisse werden unsere Stadt verändern, liegen vor uns und werden erhebliche Investitionen bedürfen. Neben solchen präventiven Maßnahmen hat sich die Verwaltung aber bereits auf den Weg gemacht, Klimaneutralität für die Stadt herzustellen. Noch sind wir in den Vorbereitungen, schmieden Pläne, schreiben Projekte und Konzepte und fassen zusammen, was notwendig ist, um dann später strukturiert vorgehen zu können. Aber schon jetzt wird auch an diesem Projekt deutlich, dass der Fachkräftemangel auch auf der Seite unserer Projektpartner uns vor erhebliche Schwierigkeiten stellen wird, dieses Projekt in dieser Zeit umzusetzen. Aufträge vergeben, abzuwickeln, lässt sich angesichts des Fachkräftemangels nicht so schnell umsetzen, wie wir das uns wünschen und eigentlich auch brauchen. Und selbst wenn diese Dinge glatt laufen, steht der Stadt auf dem Weg zu diesem Ziel. Auch wenn die Dinge glatt laufen, steht die Stadt auf dem Weg vor ziemlichen Aufgaben und vor enormem Investitionsbedarf. Sicherlich werden wir nicht alles in einem Jahr umsetzen müssen, das ist klar. Das hat Ihr Plan auch glücklicherweise vorgegeben, indem wir ja hart auch drum gerungen haben, die Zeitspanne, wann wir das Ziel erreichen wollen, auf möglichst erreichbare Fristen zu setzen. Aber trotzdem wird es finanziell und zeitlich enorm schwierig, wenn wir alle städtischen Gebäude, die den aktuellen Standard zwar erfüllen, aber nicht die zukünftigen Voraussetzungen, wenn wir diese sanieren wollen. Wir müssen in den kommenden Jahren den gesamten städtischen Fuhrpark erneuern. Und das heißt elektrifizieren. Sämtliche Fahrzeuge des OSB, der Verwaltung, das ist minimal, und der Müllabfuhr und der Feuerwehr werden ausgetauscht werden müssen, damit wir die Klimaneutralität auch wirklich nachweisen können. Und wir müssen deutlich effizienter mit der Energie umgehen. Das heißt auch, dass wir Dinge einsparen müssen. Das entlastet dann zwar den Haushalt, aber bis wir diesen Punkt erreicht haben, müssen wir eben noch einiges investieren. Außerdem müssen wir in Photovoltaik investieren. Ich habe es im Bericht des NDR auch gesagt, dass sich eigentlich keine Stadt mehr leisten kann, die Dächer, die wir haben, ohne Photovoltaik noch zu belassen. Und wir werden in diesen Anstrengungen noch deutlich voranschreiten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, und das tun wir auch schon übrigens seit längerer Zeit, nicht nur den Strom, den wir vor Ort verbrauchen, über Photovoltaik zu erzeugen, sondern darüber hinaus zu gehen, nämlich alle Dächer, die uns zur Verfügung stehen, wirklich mit Photovoltaik auszustatten, damit wir dann auch Strom ins Netz einspeisen oder in Quartiersbilanzen dann einspielen können, wo auch Nachbargebäude, die nicht so gut gelegen sind, dann gegebenenfalls davon partizipieren. Und wir müssen die Osnabrückerinnen und Osnabrücker davon überzeugen, unseren Weg mitzugehen. Denn ohne sie, ohne die Menschen, die in Osnabrück leben, und ohne die Unternehmen, die hier in Osnabrück ansässig sind, werden wir das Ziel nicht erreichen. Und auch dafür die Spanne von einem so überschaubaren Bereich wie der Stadtverwaltung und dem Stadtkonzern bis zur Gesamtstadt zu erreichen, dafür nur 5 Jahre vorzusehen, ist schon ein enormes Programm, was wir da vor uns haben. Aber wir haben keine Alternative. Wir haben den Weg der Klimaneutralität zu beschreiten, und zwar zügig zu beschreiten. Angesichts der Probleme, die eben angesprochen worden sind, müssten wir eigentlich noch viel schneller auf erneuerbare Energien setzen und umstellen. Aber auch das wissen Sie aus den derzeitigen Diskussionen, die bundesweit sind, dass wir das auch nicht so ohne weiteres können. Die politische und klimatische Großwetterlage bestätigt das immer wieder auf beängstigende Weise. Sie alle haben das mitgekriegt. Und wie stark wir uns da auch bewegen müssen, zeigt auch, dass ein grüner Wirtschaftsminister fossile Energien einkaufen muss und gegebenenfalls Kernkraftwerke länger laufen lassen muss, damit wir diesen Umstieg wirklich schaffen. Und wir können ihn nur schaffen aus einer wirtschaftlichen Stärke heraus. Wir stecken in diesen Paradoxen, im Großen wie auch im Kleinen. Was ich damit deutlich machen wollte, dürfte hoffentlich klar geworden sein. Der Ratsbeschluss zur Klimaneutralität ist unumstritten richtig. Zugleich müssen wir aber die großen Krisen unserer Zeit, und meine Vorredner haben schon darauf hingewiesen, berücksichtigen, die uns kommunal treffen. Diese Umstände bilden sich auch im Haushalt ab, sodass wir hoffentlich das Richtige tun werden, aber vermutlich nur über längere Umwege zum Ziel kommen werden. Und wir werden mit Ihnen gemeinsam immer wieder nachsteuern müssen und eventuell schon in Aussicht gestellte Projekte entweder bestenfalls nur in der Reihenfolge, aber auch in der Abarbeitung und in der Ziel- und Zeitsetzung neu überdenken müssen. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Für den Vorstandsbereich Soziales, Bürgerservice und Personal möchte ich zunächst die Katastrophenschutz- und Zivilschutzvorsorge als besondere Herausforderung der nächsten Jahre ansprechen. Die Krisen seit 2020 haben, auch wenn es keine klassischen Katastrophenfälle waren, gezeigt, dass die Stadtverwaltung in solchen Situationen handlungsfähig sein muss. Nach der Corona-Pandemie bestand und besteht eine solche Herausforderung aktuell durch die kriegsbedingte Flüchtlingssituation. Auch die Vorbereitungen auf eine mögliche Gasmangellage und in der Folge auch die Vorbereitung auf einen Stromausfall sind im Hintergrund erforderlich, auch wenn wir alle hoffen, dass dieser Fall nicht eintritt. Es handelt sich um Sondersituationen, die kurzfristig ein koordiniertes Vorgehen erfordern. Auf solche Situationen müssen wir uns vorbereiten, organisatorisch und auch personell. Die Flutkatastrophe im Ahrtal und weiteren Regionen im Jahr 2021, bei der auch die Stadt Osnabrück Kräfte nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz entsandt hat, und viele in ihren Auswirkungen kleinere Ereignisse wie der Tornado in Lippstadt in diesem Jahr haben verdeutlicht, auch dass der klassische Katastrophenfall mit Blick auf den Klimawandel wahrscheinlicher geworden ist. Der Krieg in der Ukraine hat zudem den Blick wieder auf den Zivilschutz gelenkt, der nach Ende des Kalten Krieges in der Bundesrepublik sukzessive zurückgeführt wurde. Auch wenn das Land für den Katastrophenschutz und der Bund für den Zivilschutz zuständig und im Grundsatz auch zum Teil für die sächliche Ausstattung finanziell verantwortlich sind, werden für die den Kommunen zugewiesenen umfangreichen Aufgaben weiterhin auch in sächlicher Hinsicht finanzielle Aufwendungen erforderlich sein. Als Kommunalverwaltung sind wir davon überzeugt, dass es trotz der erforderlichen Erlasse und Vorgaben durch Bund und Land entscheidend darauf ankommt, wie wir diese vor Ort umsetzen und ausgestalten. Das Investieren in Vorsorge ist in diesem Zusammenhang etwas undankbar, weil kaum Ergebnisse ersichtlich sind, die einen unmittelbaren Nutzen entfalten. Im Gegenteil erfolgt diese Vorsorge in der Hoffnung und Erwartung, dass diese Fälle möglichst nicht eintreten sollen. Gleichwohl sind wir der Überzeugung, dass die staatlichen Ebenen, aber auch die Kommune der Bevölkerung eine gute Vorsorge schulden. Die insgesamt und auch mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen im Vorstandsbereich vier größten Herausforderungen bestehen im Sozialbereich. Die für 2023 geplanten Transferaufwendungen betragen über 120 Millionen Euro ohne den kommunalen Anteil an den Leistungen des Jobcenters. Demgegenüber stehen zwar in Teilen Erstattungsleistungen von Bund und Land. Der Personaleinsatz kommt jedoch noch hinzu, der ganz überwiegend kommunal zu tragen ist. Es handelt sich um kommunale Pflichtaufgaben, die zumindest nicht unmittelbar beeinflusst werden können. Die weitere Prognose fällt derzeit noch schwer. In der Tendenz ist aber in allen Sozialleistungsbereichen mit Blick auf die demografische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Die Unwägbarkeiten für verbindliche Planungen waren in den letzten Jahrzehnten selten so groß wie aktuell. Zudem sind derzeit einige Gesetzesvorhaben im Verfahren, die sich nochmals für das Jahr 2023 auswirken werden. Für die geplante Wohngeldreform, wir haben es eben schon gehört, geht der Bund derzeit von einer Verdreifachung der Anzahl der Leistungsberechtigten aus. In finanzieller Hinsicht wirkt sich dies, da die Kosten vom Land erstattet werden, nicht auf den städtischen Haushalt aus, also die Geldleistungen, die dort fließen. Aber der erforderliche zusätzliche personelle Aufwand ist komplett kommunal zu tragen. Sie können gewiss sein, dass wir seitens der Verwaltung Möglichkeiten zur Verwaltungsvereinfachung und zur Optimierung unserer Abläufe und Prozesse fortlaufend prüfen. Auch das haben wir gerade schon gehört. Gleichwohl macht dieses Beispiel deutlich, dass diese Aufgabe nicht mit dem bestehenden Personal bewältigt werden kann. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine zeitnahe Bearbeitung nicht einfach nur ein guter Bürgerservice ist, sondern aus Sicht der betroffenen Antragstellerinnen und Antragsteller in sozialer Hinsicht ausdrücklich erforderlich und in einigen Fällen sogar existenziell ist. Aus sozialpolitischer Sicht ist ausdrücklich zu begrüßen, dass der Bundesgesetzgeber mit der Wohngeldreform den Personenkreis, der sonst keine Sozialleistung erhält, aber eben über ein geringes Einkommen verfügt, in den Blick nimmt. Die noch zu erwartenden Entwicklungen legen nahe, dass sicherlich noch weitere Maßnahmen, insbesondere steuerliche Entlastungen für Menschen mit geringem Einkommen, erforderlich werden, die systematisch und nachhaltig wirken und keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedingen. Die städtischen Zuschüsse zu sozialen Einrichtungen betragen in der Planung für 2023 knapp 3,5 Millionen Euro. Davon beziehen sich rund 2,7 Millionen Euro auf gesetzlich verankerte Aufgaben. Lediglich ca. 750.000 Euro betreffen die sogenannten Freiwilligenleistungen. Damit wird ganz überwiegend Beratung und Unterstützungsarbeit von freien, kirchlichen und privaten Trägern oder Initiativen gefördert. Der Bedarf und die Nachfrage nach diesen Beratungs- und Unterstützungsangeboten von Bürgerinnen und Bürgern wird gerade mit Blick auf die soziale und gesellschaftliche Entwicklung eher größer werden. Die oftmals niedrigschwelligen und präventiv wirkenden Angebote einzuschränken, sieht die Verwaltung trotz des enormen Finanzdrucks als nicht vertretbar an. Im Gegenteil, je schwieriger die soziale Lage wird, umso wichtiger wird die enge Kooperation von Kommune, Wohlfahrtspflege, privater Initiative und auch ehrenamtlichem Engagement, das es zu fördern gilt, auch im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dankeschön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke meinen Vorrednern für ihre guten Beiträge zur Haushaltseinbringung. Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen zum Haushalt des nächsten Jahres sprechen darf. Besonders herzlich begrüße ich die neuen Ratsmitglieder, die heute hier die erste Rede zur Haushaltseinbringung hören. Was habe ich heute also vor? Ich werde wie immer einige gemeinsame Aufgaben des Rats und der Verwaltung ansprechen, die sich aus unserer Haushaltssituation ergeben. Und ich werde Ihnen für die kommunalen Finanzen eine Empfehlung geben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns alle auf das Ende der Pandemie gefreut und waren voller Hoffnung auf den gemeinsamen Neustart danach. Dann wurden wir am 24. Februar mit dem nicht für möglich gehaltenen völkerrechtswidrigen Eroberungskrieg des russischen Despoten Putin gegen die Ukraine konfrontiert, sogar terrorisiert. Dieser Terror hält bis heute an. Diesen sinnlosen Krieg können die direkt und indirekt Beteiligten nur verlieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Krieg hat eine Zeitenwende eingeleitet. Deshalb rief unser Bundeskanzler mit folgenden Worten zum Zusammenhalt auf. Ich zitiere also mit Erlaubnis unseres Vorsitzenden: Wir werden unsere Demokratie, unsere Freiheit und unseren Wohlstand sichern. Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Uns eint in diesen Tagen, wir wissen, um die Stärke freier Demokratien. Wir wissen, was von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen wird, das hat Bestand, auch in dieser Zeitenwende und darüber hinaus, sagte der Bundeskanzler am 27. Februar 2022. Das war heute vor 7 Monaten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir, die Osnabrückerinnen und Osnabrücker, brauchen für die Aufstellung des Haushalts einen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens. Denn klar ist doch, es geht unseren Bürgerinnen und Bürgern nur gut, wenn die Stadt Osnabrück finanziell gut aufgestellt ist. Das war in den letzten Jahren eine Stärke der Stadt Osnabrück. Wir wollen und wir müssen für unsere Bürgerinnen und Bürger eine sehr gute Daseinsvorsorge anbieten, die für alle bezahlbar ist. Dafür brauchen wir unsere finanzielle Stärke. Und dessen sollten wir uns gewiss sein. Bis wir den Frieden in Europa zurückerlangen, wird es negative Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte geben. Zwar brechen unsere Einnahmen derzeit nicht ein, weil die Lohn- und Preissteigerungen zu höheren Steuereinnahmen führen. Aber unsere Kosten steigen durch die hohe Inflation weit mehr als unsere Einnahmen und öffnen damit wieder unsere Kostenschere. Diese Schere müssen wir schon deshalb schließen, weil wir sonst keine Genehmigungen der Kommunalaufsicht für unsere defizitären Haushalte der kommenden Jahre erwarten dürfen. Und wir wollen unsere Schulden langfristig abbauen. Jetzt steigen sie gerade erst einmal deutlich. Wie kommen wir aus der Schuldenfalle heraus? Kurz gesagt, wir müssen unsere Aufgaben priorisieren. Unsere Stärke ist, Osnabrück ist eine Stadt des Mittelstands und der Familienunternehmen. Der Mittelstand und die Familienunternehmen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. In der Region Osnabrück arbeiten 2 von 3 Beschäftigten im Mittelstand. Deshalb bauen wir diese notwendige Infrastruktur vor allem für unseren Mittelstand und wir müssen diesen gerade jetzt in dieser schweren Zeit wirtschaftlich stärken. Unser Kompass ist unser Mittelstand. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den letzten 10 Jahren, 2012 bis 2021, konnten wir insgesamt zwischen 10 und 20 Millionen Euro jährlich in den Hochbau investieren und umsetzen. Damit liegt unsere künftige Priorität im Aufbau unserer Ganztagsschulen und der Errichtung ausreichender Kitas. Denn die gute Bildung unserer Kinder ist unsere Zukunft und sichert unseren Wohlstand. Zu unseren wichtigen Hochbauprojekten der kommenden Jahre zählen also die Errichtung der Oberschulen Sonnenhügel, Bertha von Suttner und Erich Maria Remark für etwa 80 Millionen Euro. Der Umbau der nächsten Grundschulen in Ganztagsschulen wurde gerade schon angesprochen. Der Bau der Friedensschule an der Hagenstraße mit 69 Millionen Euro, der Neubau der Anne-Frank- und Montessori-Schule, der Neubau der Kita Martinsburg, der Kita Schinkel und der Steiniger Heide. Die Osnabrückerinnen und Osnabrücker sehen, wir investieren in die Zukunft. Nun vom Hochbau zum Tiefbau. Wir konnten zwischen 5 und 13 Millionen Euro pro Jahr im Tiefbau realisieren. Hier liegen unsere Schwerpunkte erstens in der Schaffung der Infrastruktur der digitalen Glasfasernetze und zweitens in der Herstellung der guten Fahrradwege. Aber auch unsere Fußwege und Straßen halten wir in gutem Zustand. Denn eine zukunftsgerichtete Digitaltechnik ist Grundlage der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung unserer Stadt. Und Fahrradfahren ist oft eine gute Alternative zum innerstädtischen Pkw-Verkehr, verbessert dadurch die Luft und ist gesund. Wir investieren und bauen. Die Brücke am Ringlockviertel, Hamburger Straße, 16 Millionen Euro. Wir bauen den Neumarkt fertig. Wir bauen die Pferder Landstraße für 10 Millionen Euro, die Mindener Straße, die Ellerstraße. Wir bauen also eine ganze Menge. Vielmehr geben weder unsere finanziellen Haushaltsmöglichkeiten her, noch schaffen wir mehr. Warum stoßen wir an unsere finanziellen Grenzen? In den vergangenen Jahren lagen unsere tatsächlichen Haushaltsergebnisse am Ende immer über den geplanten. Zum einen wuchsen die Steuereinnahmen stets mehr als geplant. Zum anderen konnten wir unsere Investitionsziele nie vollständig erreichen. In den nächsten Jahren wird es aber genau anders sein. Die tatsächlichen Einnahmen werden voraussichtlich hinter den geplanten zurückbleiben und die Investitionen schon alleine aufgrund der starken Preissteigerungen höher ausfallen als geplant. Unsere Haushaltsergebnisse werden in den nächsten Jahren dadurch voraussichtlich schlechter sein, als wir diese heute planen. Die gewünschte aktuelle Planung sieht in den nächsten vier Jahren vor, dass wir im Hochbau 30 bis 70 Millionen Euro jährlich investieren, im Tiefbau zwischen 30 und 55 Millionen Euro. Das werden wir finanziell nur schwer stemmen können. Aber erst recht kann es unsere vorhandenen Kapazitäten überfordern. Deshalb müssen wir uns fragen, können wir unsere Kapazitäten erweitern? Wir können unsere Kapazitäten sehr gut durch Dritte erweitern. Auch schon bis heute haben wir bereits so viele Aufgaben wie möglich auf private Unternehmen ausgelagert und dadurch war das bisher Geschaffene die Grenze des Machbaren. Für den Bau der kommunalen Wohnungen haben wir die VIO gegründet. Hierfür setzen wir erhebliche Steuermittel ein. Steuermittel in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro sollen dazu beitragen, die Mieten für 1000 bezahlbare neue Wohnungen niedrig zu halten. Allerdings, wir müssen unsere Aufgaben und Investitionen neu bewerten. Und wir werden diese über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen umsetzen müssen. Das Modell der VIO kann für andere Aufgaben der Stadt Osnabrück Vorbildwirkung haben. Die Stadt kann zukünftig bestimmte Projekte durch die verstärkte Einbindung privater Unternehmen zusätzlich umsetzen. Was müssen wir aber neben dem bisher Gesagten noch alles finanzieren? Wir müssen immer wieder in das Wachstum und die Verbesserung unserer Beteiligung investieren. Unser Klinikum und unsere Stadtwerke sind hierfür gute Beispiele. Unser Klinikum haben wir gerade mit Eigenkapitalerhöhungen in Höhe von 31 Millionen Euro unterstützt und es dadurch in öffentlicher Trägerschaft erhalten. Unser Klinikum leistet für unsere Bürgerinnen und Bürger eine exzellente Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau. Wir wollen, dass dies so bleibt. Unser Klinikum hat sich mit sehr viel Fleiß seiner Belegschaft guten Ideen zur Verbesserung einer finanziellen Beteiligung durch einen 5-jährigen Lohnverzicht und durch Mehrarbeit seiner Belegschaft mit unserer finanziellen Hilfe wieder saniert. Dafür danken wir jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter von ganzem Herzen. Aktuell ziehen jedoch wieder dunkle Wolken auf. Die Versorgung der an Covid-19 Erkrankten wird in 2022 nicht annähernd ausreichend von den Krankenkassen bezahlt. Der finanzielle Schutzschirm für die Krankenhäuser wurde durch den Bund fallen gelassen. Hier muss eine übergeordnete Lösung gefunden werden, sonst drohen erneute Notlagen oder gar eine Insolvenzwelle der gemeinnützigen Krankenhäuser in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft. Wir werden deshalb diesen Bereich der Daseinsvorsorge des Klinikums erneut unterstützen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kümmern uns auch um unsere durch die Gaskrise angeschlagenen Stadtwerke. Unsere Stadtwerke stellen die Versorgung mit sauberem Trinkwasser, die Abwasserentsorgung, die Versorgung mit Energie und den ÖPNV sicher. Außerdem betreiben unsere Stadtwerke auch unsere Bäder, unsere Windkraftanlagen, unseren Hafen, unsere Parkhäuser und auch unsere städtische Wohnungsgesellschaft. Unsere Stadtwerke werden sich aus dieser Krise herausarbeiten. Als Kämmerer kann ich sagen, auch in den Stadtwerken muss alles auf dem Prüfstand. Deshalb werden unsere Kolleginnen und Kollegen in den Stadtwerken, wir klatschen dann, wenn sie es geschafft haben. Deshalb werden unsere Kolleginnen und Kollegen in den Stadtwerken, und davon bin ich ganz fest überzeugt, die notwendigen Verbesserungen und Änderungen durchführen und sie werden ihren finanziellen Beitrag dazu leisten. Dafür werden wir einen hohen Beitrag in die Wachstumsbereiche und in die notwendige Infrastruktur der Stadtwerke investieren. Die Stadtgesellschaft wird auch hier die öffentliche Trägerschaft unserer Stadtwerke dauerhaft erhalten. Wir werden unseren wichtigen Stadtkonzern wieder betriebswirtschaftlich und damit nachhaltig aufstellen. Damit sichern wir auch dort die so wichtigen Arbeitsplätze. Die Stadtwerke sichern im Gegenzug die hohe Qualität des Trinkwassers und die Versorgungssicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger. Für diese gute Zusammenarbeit ist ein gesunder Haushalt ein Muss. Kommen wir zu den Jahresergebnissen 2019 bis 2026. Hier sehen Sie unsere finanzielle Leistungsfähigkeit. Unsere finanzielle Leistungsfähigkeit ist ernsthaft gefährdet. Wir müssen deshalb unseren Ergebnishaushalt wieder ausgleichen. Und dies können wir nur durch eiserne Sparen erreichen. Das werden Sie von mir als Kämmerer immer wieder zu hören bekommen, weil es stimmt. Nur diesmal wird es aufgrund der deutlich verschlechterten Bedingungen heftiger und notwendiger als bisher. Denn solange unser Jahresergebnis negativ ist, solange sind unsere Investitionen gefährdet. Und solange steigen auch unsere konsumtiven Schulden. Wir überziehen also unser Konto wieder, obwohl wir die steigenden Zinsen dafür bezahlen müssen. Unsere Situation wird sich also weiter verschärfen. Folglich müssen wir unseren Ergebnishaushalt wieder ausgleichen, wenn wir über unsere Handlungen selbst bestimmen wollen. Steuererhöhungen hierfür lehne ich kategorisch ab. Diese sind kontraproduktiv. Die Bürger sind bereits mehr als genug belastet. Das können die Bürger, ganz im Gegenteil, wir müssen unsere Bürger entlasten, gerade jetzt. Das können wir aber nur, wenn wir dafür wieder finanziellen Spielraum haben. Die aktuelle Haushaltssituation ist in weiten Teilen von den Einflüssen des russischen Angriffskriegs geprägt. Ich wiederhole mich hier gerne. Bis wir wieder Überschüsse erwirtschaften können, müssen wir jedoch unsere gewünschten Vorhaben deutlich zeitlich entzerren und wir müssen jetzt wirklich an allen Ecken und Enden sparen. Aber wir werden unser Geld nie wieder bei scheinbar glänzenden Spezialbanken wie zum Beispiel Greensill anlegen. Selbst wenn sie von der BaFin kontrolliert und von einer Ratingagentur durch eine gute Bewertung empfohlen werden. Das Insolvenzverfahren von Greensill läuft sehr langwierig, aber bisher erwartungsgemäß. Der Betrag, der maximal zurückzuholen wäre, beträgt laut Handelsblatt 5,6 Milliarden Euro. Bisher konnte bereits ein beachtlicher Betrag in die Insolvenzmasse eingenommen werden. Weitere Details dürfen leider nicht öffentlich gemacht werden. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis. Einige Fachleute haben die ungenügende Aufsicht der BaFin stark kritisiert. Diese Bank hätte nach deren Auffassung längst vor dieser Insolvenz geschlossen werden müssen. Deshalb werden wir unsere neue Finanzrichtlinie gemäß diesen Erfahrungen anpassen. Wir investieren ausschließlich in systemrelevante Banken und solche mit wertsichernder Haftung in Verbundstruktur. Das sind insbesondere unsere kommunalen Sparkassen sowie die Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken. Dabei ist unsere Osnabrücker Sparkasse unser erster Ansprechpartner. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch als wir unsere Schweizer Frankenkredite im Juli vollständig zurückgeführt haben, haben wir dies über unsere Sparkasse getan. Wir waren aufgrund unserer aktuellen Überschüsse hier hierzu gesetzlich verpflichtet, diese Fremdwährungskredite in Höhe von ursprünglich 50 Millionen Schweizer Franken haben uns unter dem Strich etwa 11 Millionen Euro gekostet, weil das Währungsrisiko beim Abschluss im April 2000, also bereits vor 22 Jahren, nicht ausreichend gewürdigt wurde. Durch die ruhige Hand des Rats und des aktiven Managements konnten wir die Verluste im Vergleich zu den hektisch reagierenden Kommunen, die bereits beim ersten Absturz des Euro am 15. Januar 2015 umgetauscht haben, unsere Verluste jedoch deutlich reduzieren. Für uns geht Sicherheit vor Profit. Das ist und bleibt unser Grundsatz. Wir spekulieren nicht mit dem Geld unserer Bürger. Dennoch optimieren wir durch unsere Ausschreibungen und Verhandlungen unsere Konditionen. Ich möchte hierfür besonders unserem Treasury-Team ganz herzlich danken. Für unsere neue Finanzrichtlinie wird federführend von diesem Team erarbeitet. Sie haben in den vergangenen 10 Jahren mehr als 22 Millionen Euro an Zinsen und weiteren Erträgen erwirtschaftet. Das ist immens. Meinen herzlichen Dank richte ich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Osnabrück. Durch ihren täglichen Einsatz leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag für die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger. Mein ganz besonderer Dank gilt Ihnen allen, den Mitgliedern des Rats der Stadt Osnabrück. Sie haben bislang alle wichtigen Entscheidungen durch einen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen. Wir befinden uns in einer Zeitenwende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns jetzt auch in einer finanziellen Zeitenwende. Lassen Sie uns in der Krise gemeinsam auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Lassen Sie uns auch Nein sagen, wenn die Idee gut ist, aber nicht notwendig ist. Lassen Sie uns realistische Zeiträume für die Umsetzung unserer Vorhaben planen und nichts überstürzen. Lassen Sie uns im Rahmen der realistischen finanziellen Möglichkeiten planen, damit unsere Haushalte genehmigungsfähig bleiben und unsere Planungen Wirklichkeit werden. Lassen Sie uns unsere Entscheidungen mit einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens tragen, damit sie Bestand haben. Nur so sichern wir Wohlstand, Arbeitsplätze und das Glück der Menschen in Osnabrück.
Ja, ich danke der Oberbürgermeisterin und dem gesamten Vorstand für die Einbringung. Und in der Tat, wir sind natürlich in einer Situation, diejenigen, die länger dabei sind, werden das sicherlich unterschreiben, die in dieser Form noch nicht da gewesen ist. Und deshalb glaube ich auch dieses besondere Format, dass wir alle Vorstandsmitglieder für ihre Bereiche hier mit einer Darstellung der Kernthemen erleben durften. Also unsererseits nochmal vielen Dank. Vor uns, vor dem Rat, vor den Fraktionen liegen sicherlich ausgesprochen anstrengende Beratungen. Zunächst mal eine ganze Menge Arbeit, um sich durch die Unterlagen durchzuwühlen. Wir werden das leisten, gar keine Frage. Und ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall alle in der Hinsicht einig, dass das, was in dieser Situation für diese Stadt, für den Erhalt der Zukunft, für die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt wichtig ist, dass das in den Mittelpunkt unseres Denken und Handelns stehen muss. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass wir auch konstruktive Haushaltsberatungen hinkriegen werden. Dankeschön.
Das war der erste Teil mit Ausschnitten aus der Sitzung des Stadtrats vom 27. September 2022. Nach den Nachrichten geht es in der zweiten Stunde unter anderem in der Aktuellen Stunde um die Energiekrise und den sozialen Zusammenhalt und um queeres Leben in Osnabrück.
OS Radio 104,8. 100% Region Osnabrück.